Eine weitere, wie gesagt, Diskussion rankt sich um die Frage der Überakkumulationskrise. Zunächst mal der Begriff der Überakkumulationskrise, der Überakkumulation. Ganz allgemein formuliert, da formuliert es Marx auch so ähnlich. Das heißt, dass Überakkumulation ist dann, wenn eben die Akkumulation von Kapital nicht mehr zur Erhöhung der Mehrwertmasse führt. Mit anderen Worten, die Verwertung findet nicht statt. Also ich investiere, ich akkumuliere, ja, investiere neues Kapital, zusätzliches Kapital, aber ich kriege daraus keinen zusätzlichen Mehrwert. Mit anderen Worten, Fehlinvestition. Ja, das, was ich eigentlich damit erreichen will, nämlich durch zusätzliche Kapitalinvestitionen zusätzlichen Mehrwert zu schaffen, das gelingt nicht. Und wenn das der Fall ist, dass das nicht gelingt, dann habe ich eine klassische Erscheinung einer Überakkumulationskrise, insbesondere wenn es nicht nur einem Kapital nicht gelingt, sondern wenn es sozusagen allgemein nicht mehr gelingt. Der Punkt ist ganz einfach der, dass wenn ich jetzt, und da verweist eigentlich schon die Diskussion um die Unterkonsumptionstheorien auch darauf ist, dass in der Periode 2 eben auch immer mehr Nachfrage sein muss als in Periode 1. Das heißt, mit anderen Worten, es müssen also quasi in der Periode 1 bereits zusätzliche Einkommen geschaffen werden. Das heißt, dann letztendlich auch zusätzliche Nachfrage von zusätzlicher Arbeiter zum Beispiel, die hier also das zusätzlich akkumulierte Kapital bewegen. Das Ganze ist sozusagen auf eine Spirale hin ausgelegt. Ja, erweiterte Produktion ist quasi eine unendliche Spirale. Das Problem ist ganz einfach, dass aber das Reservoir an Arbeitskräften nicht unendlich ist. Das heißt, prinzipiell gibt es an einem Punkt, wenn also diese Prosperität, wenn also sozusagen die erweiterte Produktion immer voranläuft, immer wieder durch Erweiterung eben jetzt auch der Produktionskapazitäten, dass irgendwann auch an einem bestimmten Punkt die Arbeitskräfte knapp werden, wie es so schön heißt. Das heißt, dann eben auf der Arbeitsmarkt ist leergefegt oder zumindest sehr stark geschrumpft. Und es ändern sich die Konkurrenzbedingungen grundsätzlich. Während bei Massenarbeitslosigkeit, das kennen wir alle ganz gut, die Konkurrenzbedingungen nahezu Ungunsten der Arbeiter existieren. Das heißt, mit anderen Worten, die Konkurrenz zwischen den Arbeitern ist sehr groß und die um die Arbeiter zwischen den Kapitalen eher gering. Ändert sich das in dem Augenblick schlagartig, wo der Arbeitsmarkt leergefegt ist und jetzt also die Kapitale sich wechselseitig Arbeitskräfte abkonkurrieren, damit sozusagen sowas wie eine erweiterte Reproduktion überhaupt möglich ist, weil ohne zusätzliche Arbeitskräfte geht das nicht. Das ist führt natürlich auch dazu gleichzeitig, dass diese Arbeitskräfte ihrerseits die Möglichkeit sehen, das, was ihnen zuvor verwehrt war, nämlich auch selbstbewusst aufzutreten, zu sagen, wir wollen mehr Lohn haben oder wir lassen uns nicht mehr alles gefallen, weil wir wollen auch nicht unbedingt 10 Stunden arbeiten, wir wollen auch nicht 8 Stunden arbeiten, wir wollen 7 Stunden arbeiten oder wir wollen auch nicht sozusagen pausenlos arbeiten, wir wollen bessere Arbeitsbedingungen etc. etc. Also all die Bedingungen der Arbeit letztendlich lassen sich jetzt wesentlich selbstbewusster formulieren. Das passiert dann im Allgemeinen auch. Ein historisches Beispiel für so eine Entwicklung ist Entwicklung in den 60er, insbesondere Anfang der 70er Jahre. Genau da letztendlich war es zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in anderen entwickelten Ländern so, dass der Arbeitsmarkt eben wirklich fast leergefegt war. Ich glaube 1972 waren etwa 200.000 gemeldete Arbeitslose, auch wenn es damals die Bevölkerung gerade mal 60 Millionen war und weniger, aber trotzdem kann man sich vorstellen, es war also in der Tat im Vergleich zu heute nichts. Und damit sozusagen auch die Konkurrenz der Kapitale groß. Da gab es dann immer solche Stellwände bei den Betrieben. Wir stellen ein, wir suchen und so weiter und so fort. Und daraus entwickelte sich natürlich ein unheimliches System. Nicht nur, dass die Gewerkschaften einen ganz anderen Rückenwind hatten, um dann ihre Lohnforderungen durchzusetzen. Da gab es dann ja auch Lohnforderungen bei 15% und mehr. Sondern dass darüber hinaus eben auch letztendlich Arbeitsbedingungen durchgesetzt werden konnten, die dann lange auch quasi verkauft wurden, letztendlich als soziale Marktwirtschaft. Das heißt, dann entsprechender Ausbau des Gesundheitssystems, Ausbau von Alterssicherung, entsprechende Verbesserung eben auch der sozialen Verhältnisse, Erhöhung des Soziallohns etc. 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 All das sozusagen sind jetzt Errungenschaften, die sicherlich erkämpft werden mussten, gleichwohl aber mit dem Rückenwind eben genau diese Entwicklung erkämpft werden konnten. Und das führt aber allerdings dazu, dass die Profitrate letztendlich, oder das sozusagen nicht erstmal die Profitrate, das ist falsch, dass die Akkumulationsrate deshalb sank, weil ich letztendlich auf dem Arbeitsmarkt keinen Vorfand, den ich jetzt noch zusätzlich beschäftigen konnte, um zusätzliches investiertes Kapital eben zu bewegen. Andererseits die andere Möglichkeit, die ich immer als Kapitalist habe, die einer Beschäftigten, die da sind, letztlich länger und intensiver arbeiten zu lassen. Das haben die natürlich nicht mit sich gefallen lassen, weil die gesagt haben, das wollen wir nicht, haben wir auch gar nicht nötig. Und somit quasi diese Grenze, die auch absolut da ist, egal ob die Ja oder Nein sagen, irgendwann sozusagen ist der Arbeitsmarkt halt leer. Diese Grenze wurde dadurch noch etwas enger gesetzt für das Kapital und es kam in der Tat zu sowas wie eine Überakkumulationskrise in einer Form, die im Allgemeinen als Profit Squeeze, also als Profitklemme genannt wird. Der Punkt ist einfach der, dass der Fall der Akkumulationsrate zunächst einmal zum Kapitalsterben führte. Das heißt, das ist ganz klar, dass letztendlich diejenigen, die noch am ehesten sozusagen über entsprechende Substanz, das heißt Eigenkapital, verfügten, also die großen Kapitale, dass die Flucht nach vorne angetreten haben und gleichzeitig eine Rationalisierungsinvestitionen begonnen haben, um das Problem der Arbeitskraftknappheit für sich zu lösen. Gleichzeitig sozusagen, nicht ganz unabhängig davon, hat eine Liberalisierung der des Finanzmarktes stattgefunden in Form der Aufhebung der Goldbindung 1971 und damit sozusagen ein entsprechender freifloatender Finanzmarkt, der eben letztendlich dann auch die Mittel, wenn auch verspätet, bereitstellte, die das Kapital nun brauchte, um diese Rationalisierungsinvestitionen, die diesem Arbeitskräfteknappheit mit ihren Mitteln begegnete, eben auch durchführen zu können. Das Ganze kam aber historisch gesehen zu spät. Der Kick sozusagen war noch der, dass dann eben 1972 war das, die Ölpreise stiegen, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Das heißt, das war nicht für sich genommen. Das Problem, es wurde immer so dargestellt, nach dem Motto, die Ölscheichs haben uns den Hahn zugetreten, deswegen ging es uns nachher schlecht. Das war sozusagen der Tropfen, der das Wasser zum Überlaufen geführt, fast zum Überlaufen brachte, nämlich die eh schon sozusagen in die Profitklemme geratene Akkumulation, die hat also jetzt sozusagen noch da einen weiteren Tick bekommen, an der sich dann halt die Krise verschärfte. Und was dann halt zum Kapitalsterben, zu neuen Sterben und zu neuen Fusionen und Konzentrationen und Rationalisierung führte und damit 1975 bereits dann die 1 Million Arbeitslosigkeit Zahl wieder überschritten wurde, mithin also die Bedingungen wieder eingestellt hatten, die das Kapital braucht, um sich optimal auch zu verwerten. Das nur als Beispiel für eine typische Überakkumulationskrise und auch eine historische Verlauf so einer Überakkumulationskrise. Eine andere Form der Überakkumulation-Krise entsteht eben nicht durch diese Profit-Squeeze, wie es schon heißt, sondern durch eine ganz andere Wirkung, nämlich durch den sogenannten tendenziellen Fall der Profitrate. Tendenzielle Fall der Profitrate sagt nichts anderes aus im Kern, dass sozusagen das, was das Kapital macht, nämlich gerade um letztendlich Mehrwert zu erzeugen, wenn ihm der absolute Mehrwert versagt ist. Der absolute Mehrwert heißt Arbeitszeit verlängern, Arbeit intensivieren. Ja, das sind die typischen Maßnahmen der absoluten Mehrwertproduktion. Und wenn das nicht geht, wie zum Beispiel infolge so einer Überakkumulationskrise, dann versucht man es mit dem relativen Mehrwert. Das heißt, indem man quasi letztendlich versucht, extra Mehrwert durch Rationalisierung zu schöpfen. Und das heißt, forciert Technologie einsetzt, automatisiert und den Maschinisierungsgrad erhöht. Das geht so eben der klassische Begriff des tendenziellen Falls einher mit einer entsprechenden organischen Wertzusammensetzung, Erhöhung der organischen Wertzusammensetzung. Das heißt, es werden mehr Maschinen eingesetzt, Maschinen sind sozusagen das konstante Kapital oder bilden im Wesentlichen das konstante Kapital, während eben die Löhne das variable Kapital darstellen. Und tendenziell sozusagen sinkt zumindest relativ das variable Kapital und absolut steigt der Anteil an konstantem Kapital. Das nennt der Marx das Verhältnis von konstantem zu variablem Kapital, nennt der Marx organische Wertzusammensetzung des Kapitals. So, jetzt kann man sich vorstellen, da aber der Mehrwert gebildet wird von den relativ oder gar absolut sinkenden variablen Kapital, also von den Arbeitenden, ja, ist sozusagen dann der Mehrwert, der dort erzeugt wird, oder die Mehrwertmasse, sinkt die relativ zum Gesamtkapital, das vorgeschossen ist. Das heißt, wenn ich jetzt die Mehrwertmasse M im Verhältnis zum vorgeschossenen Gesamtkapital C plus V setze, sinkt das sozusagen, wenn V sinkt und C zunimmt. Ja. Das ist das, was der tendenzielle Fall der Profitrate ausmacht. Also mit anderen Worten, mit zunehmender technologischer Entwicklung, um extra Mehrwert zu schöpfen, da, wie gesagt, wird zunehmend eine Maschinerie eingesetzt. Diese Maschinerie des konstanten Kapitals, der Wertanteil des konstanten Kapitals steigt, aber das konstante Kapital selbst erzeugt nicht den Mehrwert, sondern das ist das variable Kapital. Das sind die abhängig Beschäftigten, die Arbeitenden. Und damit sozusagen geht relativ der Mehrwert im Verhältnis zum Kapitalvorschuss zurück und damit die Profitrate. Damit aber quasi auch die wesentliche natürlich Sinn und Zweck des ganzen Unterfangens, nämlich mehr Profit zu machen, ja, wird damit ziemlich in Frage gestellt. Und von daher gibt es eine ganz besondere Art sozusagen der Überakkumulation. Wenn das Ganze sich dann letztendlich so in langer Frist bei einigen Theorien, die an Marx ansetzen, man streitet sich zu Recht darum, ob Marx das jemals so gesehen hat. Aber zumindest kann man sich etwas in einer Fantasie vorstellen. Wenn also diese Entwicklung langfristig weitergeht, gibt es so eine Art finale Überakkumulationskrise des Kapitals, weil Verwertung nicht mehr möglich ist. Der Marx selbst hat aber bereits in seinem dritten Band des Kapitals durchaus gegenwirkende Tendenzen zum Fall der Profitrate identifiziert. Der hat gesagt, Moment mal, so ist es ja nicht. Denn natürlich hält sich das Kapital unwissend der eigentlichen Hintergründe schadlos, indem es versucht natürlich auch, was es immer versucht, weil es das Naheliegendste ist, die absolute Mehrwertproduktion zu steigern. Das heißt also, den Arbeitstag zu verlängern oder die Arbeit zu intensivieren. Gleichzeitig gegenwirken es natürlich auch Versuche, die wir haben, nämlich die Senkung des Werts der Arbeitskraft. Immer dann ist das möglich, wenn die Konkurrenz zwischen den Arbeitern sehr groß ist. Auch das ist eine Sache, die wir in den letzten 30 Jahren sehr gut beobachten konnten. Das heißt, was es hier sozusagen im allgemeinen Jargon heißt, ist eben Reallohnverlust. In anderen Worten, dass also mit letzten 30 Jahren eben die wirkliche reale Kaufkraft gesunken ist. Das heißt, die Arbeitskraft an Wert verloren hat. Auch das eine entgegengesetzte Tendenz, weil auch das wirkt genauso wie die absolute Mehrwertproduktion, genauso, wenn ich die Leute eben länger arbeiten lasse für das gleiche Geld oder intensiver arbeiten lasse. Also auch das eine entgegenwirkende Tendenz. Ebenso, und das ist eine ganz entscheidende Sache, ist halt auch die Tatsache, dass konstantes Kapital auch entwertet wird durch die Produktivkraftentwicklung. Das heißt, die Produktivkraftentwicklung wirkt sich ja nicht nur sozusagen auf die Lebensmittel der Arbeiter aus und Arbeiterinnen, die halt konsumieren und von dann irgendwann halt bei gleichem Lebensstandard weniger Wertanteil, gesellschaftlichen Wertanteil in den Händen halten und damit mehr Wert dann halt auch akkumuliert werden kann, sondern letztendlich wirkt die Produktivkraftentwicklung ja auch auf die entsprechende, wie Marx sagen würde, Verwohlfeilerung des konstanten Kapitals. Und von daher ist sozusagen nicht einfach in eins zu setzen eine entsprechende technologische Entwicklung mit einem entsprechenden Ansteigen der organischen Wertzusammensetzung, zum einen. Zum anderen ist natürlich die technologische Entwicklung oder die technische Entwicklung und die Wertentwicklung, also praktisch die Werte des konstanten Kapitals, überhaupt kein, sag mal, logischer Zusammenhang. Man kann sich also vorstellen, dass bestimmte technische Entwicklungen sehr, sehr stark die Produktivität der Arbeit erhöhen, ohne dass sie selbst besonders in hohem Umfang jetzt sozusagen gesellschaftsnotwendige Arbeit in sich binden bei der Herstellung. Das muss nicht sein. Von daher ist also auch da, worauf wird auch immer wieder hingewiesen, die Notwendigkeit, wenn man sagt, die technologische Entwicklung nimmt beständig zu, das kann und will auch keiner bestreiten, aber dass im gleichen Maß der Wertanteil des konstanten Kapitals zunimmt, muss nicht notwendigerweise sein, da gibt es keinen wirklichen Zusammenhang. Nichtsdestotrotz lässt sich eben A, die entsprechende organische Wertzusammensetzung, also man würde sagen in der VWL, die Kapitalintensität. Die Erhöhung dieser Kapitalintensität, die Erhöhung der organischen Wertzusammensetzung lässt sich empirisch ganz klar beobachten. Allein schon mit dieser Beobachtung, dass sozusagen jetzt pro Investition, pro Arbeitsplatz ständig zunehmen. Ja, das ist nichts anderes als ein empirischer Indikator für genau diese Erhöhung der organischen Wertzusammensetzung. Es gibt, wie gesagt, Kritiker, und dazu gehört eben Michael Heinrich dazu, die sagen, okay, das ist so, aber dem Marx und einigen, die ihm da folgen, geht es ja darum, sozusagen auf logischer Ebene bereits zu zeigen, dass der tendenzielle Fall der Profitrate notwendigerweise sich ereignet. Und untersucht das halt und stellt dann halt fest, ja gut, erstmal ist die Voraussetzung, die schon Stamatis damals formuliert hat, dass die organische Wertzusammensetzung schneller steigen muss als die Mehrwertrate. Nur dann ist sozusagen die Tendenz gegeben. Das kann man aber nicht zweifellos von vornherein postulieren. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Ja. Gut, er merkt auch sozusagen, dass auch die Produktivkraftentwicklung so quasi insofern nur beschränkt entscheidend ist, all dieweil natürlich auch die Hersteller von Produktionsmitteln, wenngleich sie auch weniger Arbeit vielleicht bei der Herstellung ihrer sehr produktiven Produktionsmittel bedürften, doch quasi auch den extra Mehrwert für sich realisieren möchten. Das heißt, auch die werden beim Verkauf von irgendwelchen super Produktionsmitteln, die ganz toll sind, aber eine Produktion, die viel Kosten haben, nicht zu sagen an den realen Kosten sich orientieren, sondern an den durchschnittlichen Kosten, die Ersatzinvestitionen ernötigen und damit eben extra Profite einfahren. Und in dem Augenblick stellt sich natürlich wieder das Problem, dass hier eben auch konstante Zusatzinvestitionen entsprechend auch durch einen hohen Aufwand konstanten Kapitals realisiert werden müssen. Kurzum, der Heinrich stellt einfach auf eine Bedingung und sagt, gut, wir gehen und gucken uns das Ganze an und sagen, eins, der Einzelkapitalist wird nur konstantes Kapital in dem Maße, also den Wertanteil konstanten Kapitals erhöhen, wie er gleichzeitig damit variables Kapital ersetzt. Weil alles andere, zunächst mal hört sich das plausibel bei dem Heinrich an, bedeutet ja, dass sozusagen letztendlich seine Kosten steigen und damit sein Gewinn sinkt. Das will er ja nicht. Er investiert ja nicht, damit der Gewinn sinkt. Ja. Also, das ist auch plausibel, ist die Bedingung, die der Heinrich erstmal formuliert, nachvollziehbar und sagt, wir werden also erstmal annehmen, die maximale Anstieg des konstanten Kapitals bei entsprechenden technologischen Investitionen kann nicht höher sein wie gleichzeitig eingesparte Arbeit. Und wenn er das sozusagen voraussetzt und macht dann eine ganz elegante, formallogische, sprich mathematische Betrachtung, die auch außer Zweifel steht, dann kommt hinten raus, dass sogar die Profitrate in der nächsten Periode steigt und nicht sinkt. Wie gesagt, problematisch ist meines Erachtens wie immer bei solchen formallogischen Sachen nicht die formallogische Sache selbst, sondern ihre Voraussetzungen. Das heißt, auf der Grundlage, der ich schließe. Es ist vielmehr so, dass konstantes Kapital nicht daran orientiert wird, der Einsatz, was ich im Augenblick sozusagen an Kostenvorteil habe, an dem Mehrwert, den ich im Augenblick durchschnittlich erziele. Sondern wenn ich zusätzliche Investitionen mache in Form von Maschinen oder Anlagen oder Technologie, dann äuge ich natürlich immer nicht auf den Durchschnittsmehrwert, sondern ich äuge auf den extra Mehrwert. Weil es ist ja klar, dass ich, wenn ich da einen Vorteil habe in der Produktion, ich nicht nur den durchschnittlichen Mehrwert erziele, sondern extra Mehrwert. Mithin kann also bei sogenannten strategischen Investitionen durchaus ein höherer, zusätzlicher konstanter Wertanteil investiert werden, als er im Augenblick an variablem Kapital spart, weil das würde nur sozusagen zur Gewinnreduzierung führen, würde nur der durchschnittliche Mehrwert erzielt. Wird aber der extra Mehrwert erzielt, habe ich eine Marge nach oben sozusagen und kann trotzdem noch vielleicht etwas Mehrwert erzielen, obwohl ich eben einen größeren Wertanteil konstanten Kapitals investiert habe, als ich variables Kapital ersetze. Ja. Das ist die Logik des Einzelkapitals.